Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Der John Sinclair Fan Podcast. Ein Podcast von Fans für Fans. Von Alexander Weisheit.
Hallo, liebe John Sinclair Fans. Willkommen zum John Sinclair Fan Podcast. Hier erstmal wieder ein kurzer Überblick über diesen Podcast. Den größten Teil nimmt ein Bericht zum John Sinclair Abenteuerspiel ein. Hier habe ich mich einmal ausführlich mit Thomas Eiselt vom offenen John Sinclair Fanclub darüber unterhalten. Dann wird es noch einige Kurzinfos aus der Welt von John Sinclair geben. Und zum Schluss natürlich noch eine Vorschau auf die nächsten John Sinclair Romane mit interessanten Hintergründen. Und jetzt viel Spaß mit dem John Sinclair Fan Podcast. Auf das John Sinclair Abenteuerspiel bin ich bereits in meinem ersten Fan Podcast vom 13.09.2019 eingegangen, aber ich finde es immer noch so interessant, um einmal etwas tiefer darin einzusteigen. Im Jahre 2009 hat Ulysses Spiele John Sinclair das Abenteuerspiel herausgebracht. Christian Günther, Markus Plötz und Mario Truant sind für die Entwicklung und Konzeption verantwortlich. Ein besonderes Augenmerk möchte ich hier auf die erstklassigen Illustrationen von Carsten Schreuers werfen. Sein Style zieht sich durch alle 4 Bücher sowie die kompletten Kartendecks und geben dem Ganzen ein einheitliches Gesicht. Ende März 2021 haben wir uns in einer kleinen Runde online getroffen und das John Sinclair Abenteuerspiel »Das Blutritual« gespielt. Dieses Abenteuer von Markus Plötz wurde als Demospiel für die Spielemesse 2009 in Essen geschrieben und steht online als Download auf der Ulysses-Seite zur Verfügung. Unsere Geisterjägergruppe bestand aus der Personenschützerin Pauline Etsch, dem Privatdetektiv Harry Cooper und dem Shaolin-Mönch Chi Yong Tsin. Wir haben das Abenteuer tontechnisch aufgezeichnet und ich werde im folgenden Interview einige Ausschnitte daraus als Beispiele aufführen. Wie es vor Corona war. Wir treffen uns mit bis zu 5 Personen an einem großen, runden Tisch. Der Raum ist abgedunkelt, vereinzelt erstrahlt Kerzenschein über den Tisch und wirft zuckende Schatten darauf. Zu sehen sind neben Getränken, Gläsern und Schüsseln mit Chips und Weingummi die Geisterjäger-Akten der Spieler. Schwarze Würfel mit John Sinclair Aufdruck auf der Seite, wo sich normalerweise die 6 befindet, liegen ebenfalls dort. Der Spielleiter greift zu seinem Buch und öffnet es bedächtig. Die Spieler sind gespannt vor Erwartung. Ihre Augen hängen an den Lippen des Leiters und hören ihm gespannt zu, als er zu ihnen spricht. Dein Handy klingelt. Auf dem Handy blinkt eine Nummer. London. Hier spricht Superintendent Paul. Hörst du eine schroff klingende Stimme. Bitte kommen Sie sofort zum Yard. Ich habe eine Aufgabe, die genau in Ihren Tätigkeitsbereich fällt. Bitte beeilen Sie sich. Doch bevor es wirklich losgeht, müssen wir noch einiges klären. Was ist ein Rollenspiel überhaupt? Und was genau das John Sinclair Abenteuerspiel? Darüber habe ich mich mit Thomas Eiselt vom offenen John Sinclair Fanclub in einem Skype-Interview unterhalten. Wir haben versucht, etwas Licht ins Dunkle des Rollenspiels und dem John Sinclair Abenteuerspiel im Besonderen zu bringen.
Ja, hi Thomas. Schön, dass wir uns hier treffen und mal ein bisschen über das John Sinclair Abenteuerspiel sprechen.
Moin.
Moin. Also, was ist überhaupt ein Rollenspiel oder ein Abenteuerspiel? Kannst du uns da mal einen ganz kleinen Einblick geben?
Ja, also beim Rollenspiel schlüpft der Spieler, wie der Name halt schon sagt, in eine Rolle. Und zwar in die Rolle eines Charakters. Den spielt er das ganze Spiel über. Und dann gibt es da auf der anderen Seite einen Spielleiter, der die Spieler, also die Charaktere, durch das Abenteuer leitet und sie dort agieren lässt. Und um mal einen Vergleich zu haben, das ist eigentlich kein Computerspiel, über das wir hier reden, oder so ein Brettspiel, sondern ein Mix aus allem, das man am Tisch spielt und aber eine Geschichte abläuft. Und die Geschichte wird halt von dem Spielleiter erzählt und die Spieler müssen dieses Abenteuer durchlaufen und bestehen.
Das ist eigentlich auch schon der Unterschied zwischen den beiden, dem Spielleiter und dem Spieler selber, dass jeder so seine Aufgabe hat, richtig?
Genau, richtig. Also muss natürlich klargestellt werden, dass die beiden, also Spielleiter und Spieler, keine Gegner sind. Die spielen miteinander. Und wie der Name schon sagt, der Spielleiter leitet das Spiel. Der kennt die Geschichte.
Wie so ein
Hat sich.
Regisseur zum Beispiel,
Genau,
ne? Ja.
genau. Der führt die Regie und erzählt die Geschichte dann.
Obwohl
Zwischendurch wird. Ja.
der natürlich auch die Gegner spielt, darstellt, das heißt, er gibt den Spielern auch die Feinde sozusagen, aber er spielt dann natürlich nicht gegen sie, ne?
Nee, genau, er versetzt sich in die Rolle dieser Nebencharaktere. Also in die Rolle muss er sich hineinversetzen und mit deren möglichen vorgegebenen Eigenarten agieren.
Genau, ja. Wie viel Leute sind da so ratsam bei so einem Spieleabend? Hast du da Erfahrungen mit vielen, mit wenigen?
Also richtig Spaß macht das eigentlich, wenn man mindestens drei Geisterjäger am Tisch hat und einen Spielleiter. Wir haben schon mit 8 Leuten gespielt. Das kann dann natürlich ein bisschen ausarten und zeitlich dauern. Und ist ein bisschen umständlich gegebenenfalls. Aber das Wichtigste ist ja, dass das Spaß macht alles.
Ja, das wird auch schnell unübersichtlich, vermute ich mal, wenn du gerade in so Herausforderungen und so bist, dass der Spielleiter alle 8 Leute dann hintereinander abarbeitet. Das ist, glaube ich, schon sehr komplex dann für den Spielleiter.
Genau, wenn man so 3 bis 5 oder 6 Leute hat, also Geistjäger als Charaktere, dann die wissen denn auch voneinander, was hat der andere vielleicht für Werte und so. Das ist dann im Endeffekt ein bisschen einfacher, weil die sich gegenseitig besser helfen können. Und auch der Spielleiter, klar, der hat dann einen besseren Überblick. Ja.
Wie lange spielt man an so einem Abenteuer ungefähr? Worauf kommt das da an?
Das hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Also erstmal natürlich, wie viele Leute mitspielen. Dann kommt es auf das Abenteuer selber an. Wenn man jetzt als Beispiel mal das erste Abenteuer nimmt, aus diesen John Sinclair-Abenteuerspielen, das ist das Horrordorf. Da kann man dann auch schon mal 8 bis 10 Stunden dran sitzen, bis man das zu Ende gespielt hat. Und wichtiger Faktor ist dann natürlich auch immer noch das Würfelglück. Da fällt mir gerade ein, wir hatten am einen Abend, da gab es ziemlich viel Pech beim Würfeln und dann saßen wir da zu fünft. Ich glaube, 12 Stunden saßen wir an dem Spiel.
Oh, das ist lang. Wenn man
Ja.
das unser Beispielabenteuer hier, das Blutritual nimmt, wir haben knapp 4 Stunden gespielt, da waren wir schnell durch, aber wir hatten auch ein bisschen Würfelpech, also ihr als Spieler, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja.
Das stimmt. Das kommt ja auch immer darauf an, was der Spielleiter noch draus macht und wie man die Atmosphäre bezaubert jetzt. Also, ne, man kann das ja exzessiv ausfallen lassen, das Abenteuer, und jede kleinste Minigeschichte da noch mit einbauen. Aber das hat ja auch so ein bisschen der Spielleiter halt in der Hand und er kann auch bestimmte Sachen überspringen, einkürzen. Alles
Ja,
möglich.
der
Da ist
muss
man ganz
sozusagen
frei.
genau als Regisseur so ein bisschen den Überblick haben. Der muss abschätzen können, was ist für die Spieler langweilig, was wollen die lieber schneller machen und ja, das ist wieder Spielleitersache, genau.
Genau, richtig.
Wo spielt man das hauptsächlich? Also du sagtest schon, das ist kein Computerspiel. Also treffen wäre gut.
Ja, also der, wie man das halt von den Rollenspielen so kennt, spielt man das am großen Tisch, in einer Runde, in gemütlicher Atmosphäre, mit Hintergrundmusik, leise Hintergrundmusik, so düster, so ein bisschen Kerzenlicht an, dass man gerade noch seine Sachen lesen kann. Und dann, ja, dann hat man Spaß am Tisch. Und jetzt im Moment ist das dann nicht möglich. Dann kann man aber ausweichen und über einen Videochat zum Beispiel spielen.
Was wir auch
Das
gemacht haben.
ist genau, das haben wir auch schon gemacht. Das ist alles möglich. Und das klappt ganz gut. Das ist
Ja.
natürlich nicht so diese familiäre Atmosphäre, aber zum Überbrücken der Zeit, ne, wenn man weit auseinander wohnt oder halt sich nicht treffen darf oder kann, dann ist das eine gute Alternative.
Ja, war für mich auch einer der neueren Erfahrungen, aber es ging ganz gut, weil ich auch als Spielleiter Bilder einblenden konnte, die euch dann so Hintergründe, wo ihr gerade seid, das war schon interessant. Also das hat auch schon Spaß gemacht. Ist eine andere Atmosphäre und ein anderer Flair. Ja,
Genau,
das
das ist
stimmt.
natürlich schön, wenn man irgendwie eine Software hat, die da ein bisschen das unterstützt, damit das noch mehr Spaß macht. Das hat gut funktioniert, ja.
Gut, fangen wir mit den Charakteren im Abenteuerspiel John Sinclair an. Du hast gesagt, die Spieler spielen Charaktere. Sie schlüpfen hier in die Rolle von Geisterjägern, so wie wir sie aus den Romanen kennen von John Sinclair. Aber die sind ja nicht John Sinclair oder die Freunde selber, sondern sie erstellen eigene Charaktere, eigene Geisterjäger. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie unterscheiden sich die Charaktere da im Einzelnen?
Genau, also das spielt ja quasi im gleichen Universum, man ist nur parallel dabei. So, das ist alles ziemlich frei, aber trotzdem ziemlich auf den entsprechenden Gruselbereich abgestimmt. Also es gibt hier nicht den Zwerg mit der Axt oder eine Elfe mit Speer, wie man sich das zum Beispiel bei DSA vorstellt oder wo man das herkennt, sondern das sind alles Menschen mit mehr oder weniger normalen Berufen, die es quasi wirklich gibt. Zum Beispiel Privatdetektiv oder ein Techniker oder Personenschützer oder ein Journalist. Auch ein Inspektor ist da mit bei.
Also
Und
das sind so Sachen, die auch wirklich in den Romanen vorkommen können. Wenn wir sehen, dass John Sinclair irgendwo in einem Roman agiert und dann Inspektor Tenner oder so, der dabei ist, könnte dann so ein Charakter auch irgendein Inspektor sein, der John unterstützt oder einfach dann ja dabei ist, ne?
genau, richtig, ja, exakt.
Die Charaktere haben auch eine gewisse Ausrüstung, Waffen, alles, was wir vielleicht aus den Romanen kennen, vielleicht auch mehr. Hast du da ein paar Beispiele, die so in dem Abenteuerspiel haben können?
Also natürlich muss man dazu erstmal wissen, dass jeder Charakter in diesem Zusammenhang verschiedene Werte besitzt. Und das sind die sogenannten Attribute. Die nennen sich hier Körper, Geist und Seele. Und hinzu kommen noch die Fertigkeiten, wie zum Beispiel Wissen, Nahkampf, Fernkampf, Widerstand. Und dann gibt es noch die besonderen Eigenschaften. Ein Arzt hat zum Beispiel das Spezialgebiet Erste Hilfe und ein Privatdetektiv hat gegebenenfalls Kontakte zur Polizei oder zur Unterwelt. Und ja klar, jeder Charakter benötigt für den Kampf gegen das Böse natürlich eine Waffe. Und auch ganz klar, weitere Ausrüstung ist hilfreich. Und das wird alles in der Geisterjägerakte eingetragen und festgehalten. Für die Ausrüstung zum Beispiel ist eine Polizeischutzweste für besseren Widerstand ist schon mal keine schlechte Sache. Oder ein Fernglas für die Sichtverbesserung oder ein Elektropick zum Öffnen von Türschlössern. Bei Waffen können das zum Beispiel eine mit Silberkugeln geladene Beretta sein. Oder ein Silberdolch, Holzpflock oder ja, ein normales geweihtes Silberkreuz zum Beispiel oder eine Flasche mit Weihwasser. Das sind alles so Sachen, die da irgendwie vorkommen, die man sich auswählen kann für den Kampf.
Du hast die Geisterjägerakte erwähnt. Das heißt, jeder Charakter hat eine Akte, sozusagen ein Blatt, einen Charakterbogen. wo er Werte und Sachen einträgt, die ihn ausmachen, wie du schon sagtest, die Attribute, Fertigkeiten, da wird alles eingetragen, dann auch die Waffen oder sowas. Ne? Das ist so sein Bestandteil, den
genau.
er beim Spielen hat.
Genau, das ist quasi einfach eine DIN A4-Seite, wo alles eingetragen wird. Da sind die bestimmten Attribute vorgegeben und dort kann man seine Werte halt eintragen und erweitern und weiß, welche Features der Charakter zum Beispiel hat, ne? Im Einzelnen. So, und dadurch unterscheiden die sich ja. Der eine hat dann, wie gesagt, Kontakte zur Polizei und der andere, der kann, ein Shaolin-Mönch kann durch seine Meditation irgendwie auftrumpfen. Und so hat jeder seine Vorteile und die unterschiedlichen Charaktere können sich dadurch ergänzen.
Genau. Und damit spielen sie natürlich wieder zusammen und nicht gegeneinander. Da sind wir wieder dabei.
Richtig. Genau. Das ist damit ein Ziel, dass man halt zusammenspielt und in der Regel ist von jedem immer etwas gefragt in den Abenteuerspielen. Das ist schon so konzipiert, dass das alles irgendwie wichtig ist, um beizutragen.
Ja, natürlich werden die Charaktere nicht immer auf irgendwelche Nachforschungen oder irgendwelche Sachen, um zu gucken, und Kontakte, die werden auch in Kämpfe verwickelt. Klar, die werden Zombies begegnen, die werden Vampiren begegnen, alle möglichen Gegner, die man da kennt. Das heißt, die werden können verletzt werden, die werden in Kämpfe verwickelt, die können Unfälle haben. Wie ist das da mit Verletzen, Regeneration, Tod oder Heilung dann? Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen?
Genau, das macht die Sache natürlich so ein bisschen spannend. Jeder Charakter hat ja eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten, das ist denn die sogenannte Ausdauer, und die kann man im Kampf verlieren. Würfelt man schlecht beim Verteidigen, zum Beispiel gegen einen Gegner, und hat zudem noch miese Werte beim Widerstand, dann kann das durchaus sein, dass man dadurch mal einen Ausdauerpunkt oder im weiteren Kampf noch mehr Ausdauerpunkte verliert. Andersrum ist es aber wieder möglich, durch zum Beispiel einen Adrenalinstoß die Ausdauer um einen Punkt wieder hochzusetzen. Ne? Dadurch muss man aber andersrum wieder Schicksalspunkte opfern oder sich durch Tabletten heilen. Das ist alles möglich. Oder wenn natürlich ein Charakter dabei ist in der Runde, der den Arzt spielt, dann kann der auch mal erste Hilfe leisten. Ne? Normal sterben geht aber bei den Geisterjägern eigentlich nicht. Denn vom Prinzip soll man ja relativ frei sein, was die Regeln betrifft. Und das macht auch keinen Sinn, einen Charakter komplett aus dem Spiel zu nehmen. Denn das soll ja Spaß machen, das Spiel. Genau.
Ja.
Richtig.
Ah, okay. Ja. Die Geisterjäger, wir hatten gesagt, die werden ein ganzes Spiel gespielt, manchmal sogar darüber hinaus. Das heißt, die können auch ihre Werte irgendwann verbessern, wenn ein Abenteuer zu Ende ist. Folgt das nächste und dann wieder das nächste. Das ist auch wie bei John Sinclair. Und mit jedem Abenteuer lernen die Charaktere was, erleben was, können trainieren. Wie ist das hier im Abenteuerspiel? Wie geht das da mit der Steigerung?
Also das Spiel an sich lebt ja weiter. Offiziell sind das insgesamt 10 Abenteuerspiele vorgegeben, die auf 4 Bücher verteilt sind. Und da können sich die Spielwerte im Laufe der Zeit, da variieren die halt. Das bedeutet, in dem Fall, man kann seine Fähigkeiten verbessern. Dadurch steigt quasi der Erfahrungslevel, den ein Charakter durch erfolgreiche Herausforderungen und abgeschlossene Abenteuer erreicht. Das betrifft auch die Abenteuerpunkte, welche dann die Skills eines Geistjägers verbessern können. Und zudem sind auch natürlich neue Waffen möglich oder neue Eigenschaften. Die Abenteuer sind das quasi eine Art Bezahlsystem, könnte man sagen.
Mhm. Du hast eben schon mal die Schicksalspunkte erwähnt. Die sind auch ziemlich wichtig in dem Abenteuerspiel, weil die von Anfang des Abenteuers mitgegeben werden. Die können im Abenteuer eingesetzt werden. Übrig gebliebene können zum Schluss als Abenteuerpunkte dann zur Steigerung verwendet werden. Genau, kannst du nochmal genau sagen, was man mit den Schicksalspunkten so alles machen kann? Da gibt es ja noch mehr.
Also klar, die Schicksalspunkte sind auch eine weitere Sache, die großen Einfluss auf das Spiel haben. Die werden Wir werden eigentlich vom Spielleiter zu Beginn des Spiels an die Geistjäger vergeben. Und naja, Schicksalspunkte sind halt die Bonis, um zum Beispiel Herausforderungen oder Angriffe doch noch zu schaffen. Die können die übrig gebliebenen Schicksalspunkte, die werden zum Schluss zum Beispiel in Abenteuerpunkte verwandelt und können dann zur Steigerung genutzt werden.
Obwohl ich in Spielen, die ich bis jetzt gemacht habe, ganz selten erlebt habe, dass Schicksalspunkte übrig geblieben sind. Also die werden schon gebraucht. Dass, je nachdem, wie der Spieler drauf ist, werden die Schicksalspunkte schon gefordert. Oder wenn man schlecht würfelt, dann, wenn man die Herausforderung nicht schafft, kann man Schicksalspunkte einsetzen. Also selten bleiben welche übrig, das stimmt leider.
Das ist richtig. Ich habe schon Spiele, wo ich Spielleiter war, die wollten die einsetzen, um mal auf Toilette gehen zu können.
Auch nicht schlecht, ja.
So. Aber ansonsten ist das so, die Schicksalspunkte, klar, die können das Schicksal beeinflussen und ja, dadurch kann man sein Glück einfordern. Ne? Einfaches Beispiel, man setzt einen Schicksalspunkt und bekommt zwei Zusatzwürfel. Wenn man jetzt bei einer Aufgabe ist und nicht genug Würfel hat oder gerne mehr hätte, dann kann man das einsetzen.
Okay, wo wir gerade auch von Herausforderungen gesprochen haben, gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen näher auf das gesamte Regelwerk ein. Ja, hier ist also eine Interaktion zwischen Spieler und Spieler, Spielleiter und Spieler notwendig, so rum. Das hatten wir eben schon mal angerissen, wie das in dem Abenteuerspiel da ist, dass Spieler und Spielleiter sich auseinandersetzen müssen. Was kannst du dazu noch erzählen?
Also grundsätzlich erstmal ist es, glaube ich, interessant zu wissen, dass jedes Abenteuer in Kapitel unterteilt ist und die wiederum sind in Szenen unterteilt. So, und dann ist das ähnlich wie im normalen Rollenspiel bei DSA oder so. In der Regel gibt der Spielleiter eine Szene vor und die Geistjäger müssen dann entsprechend handeln. Der Spieler, der ist quasi wie ein Regisseur, er vermittelt zwischen Geistjäger und den Nichtspielercharakteren, die ja in dem Fall auch vom Spielleiter gespielt werden.
Ja, das heißt, das meiste wird eigentlich kommunikativ gelöst. Das heißt, die reden miteinander. Spielleiter sagt, was passiert. Spieler stellen die Fragen. Ja, und so baut sich das dann auf. Da hören wir einfach mal rein, weil da zu dem Punkt haben wir nämlich auch Ausschnitte aus unserem Spieleabend vom Blutritual. Da hören wir mal ganz kurz rein.
Haben die Leute ein bestimmtes Alter, die entführt worden sind? Oder sind das alles Männer oder Frauen?
Nee,
oder
wie war das? Die Entführten, bei den Opfern handelt es sich um, das sind fünf Ehepaare gewesen, unterschiedlichen Alters.
Aha, also immer zwei aus einem Haus sozusagen.
Genau, das sind ohne Kinder, kinderlos, Ehepaare. Das älteste war um die 70, das Ehepaar, und das jüngste war Ende 30, so dazwischen. Fünf Ehepaare waren das.
Zwischen 30 und 70?
Ja.
Okay. Also es sind fünf Häuser, wo jeweils zwei Personen verschwunden sind.
Und fünf
sind
Häuser, jeweils zwei Personen. Paar verschwunden.
Und an den Häusern, da sind ja so mit Blut geschriebene Schriftzeichen und sowas alles.
Genau, ganz merkwürdiges Zeug da, ja.
Zwei Bilder haben wir ja schon gesehen im Scotland Yard. Gibt es da noch mehr Bilder oder?
An allen fünf Häusern sind Zeichen dran gewesen. Ja, die können Sie sich gerne angucken.
Ja, dann zeig mal her.
Nein, die Bilder habe ich nicht, aber die Häuser könnt ihr euch angucken.
Ach so, dann würde ich sagen, fahr mal hin.
Um jetzt noch herauszufinden, ob ein Geisterjäger etwas schaffen kann, ist ja nicht einfach Kommunikation nur da, sondern er muss sich ja gewissen Herausforderungen stellen. Wofür können so Herausforderungen zum Beispiel stehen? Was kann der Spielleiter da fordern?
Herausforderungen fordern? Also er kann zum Beispiel Nachforschungen anstellen lassen. Zum Beispiel muss ein Tatort untersucht werden. Oder eine Tür ist erschlossen, das ist ein gutes Beispiel. Oder es müssten halt
Sag das zweite nochmal, du warst gerade ein bisschen abgehackt. Sag nochmal das zweite. Also Herausforderung, klar, Nachforschungen und dann?
Oder es muss ein Tatort untersucht werden.
Ja. Okay.
Oder eine Tür ist zum Beispiel verschlossen und die muss geöffnet werden, sonst geht das nicht weiter. Oder es müssen halt Kämpfe ausgetragen werden. Also Kämpfe sind Herausforderung und natürlich solche Aktionen, um das Spiel weiterzubringen.
Um diese Herausforderung umzusetzen, sind dann die Würfel notwendig. Da kommen wir jetzt zum ersten Mal auf die Würfel. Das sind sechsseitige Würfel, damit ich sehen kann, ob etwas funktioniert hat und was nicht. Was machen die da? Wie geht das?
Genau, das wird alles mit einem sechsseitigen Würfel gespielt. Am besten hat man so 10 Stück in der Runde parat. Das ist quasi die Glückswaffe. So, und die ganzen Herausforderungen haben ja immer einen bestimmten Wert. Den gilt es zu würfeln oder halt darüber. Als Beispiel mal das Türschloss wieder, um das zu knacken. Denke ich mal kurz nach. Da sind mal 3 Erfolge notwendig. Und bei den Würfeln sind halt 5 und 6 immer die Erfolge. Das heißt, wenn ich würfel und ich habe eine 5 und eine 6, dann ist das jeweils ein Erfolg. So. Hinzu kommen kann dann gegebenenfalls noch ein Bonus. So, und wenn ich dann bei den Herausforderungen oder bei der Herausforderung, die gerade ansteht, alle meine Werte zusammenrechne, dann komme ich auf eine Anzahl von Würfel, die ich für diese Aktion benutzen kann. So, ich brauche dann also für 3 Erfolge ganz klar mindestens 3 Würfel, um überhaupt eine Chance zu haben. Und bei dem Wurf müssen sich dann mindestens 3 Würfel mit einer 5 oder einer 6 zeigen.
So, dann ist die Herausforderung gelungen, ne?
Dann ist sie gelungen, ja genau. Und das ist natürlich ein bisschen Glücksspiel.
Klar.
Richtig, genau. Da hatten wir mal einen Abend, haben alle Spieler so schlecht gewürfelt, dass das Spiel sich so unendlich in die Länge gezogen hat. Und der Spielleiter musste andauernd eingreifen, aber so viel Pech zu haben, das ist schon ziemlich selten.
Ja, das passiert auch.
Ja, passiert.
Ja. Hier haben wir auch noch so 2 kleine Tondokumente aus unserem Spieleabend. Da können wir auch mal hören, wie man so einen Tatort untersucht, wie das so abläuft am Rollenspielabend.
Ihr könnt ja mal, wenn ihr euch so die Fotos anguckt und überlegt, könnt ihr ja mal überlegen, auf Geist und Okkultismus dürft ihr jeder mal würfeln. So, das heißt, ihr guckt jetzt, was ihr in Geist und Okkultismus habt. Wie viel Würfel?
2.
Und dann dürft ihr mal jeder würfeln. Und die Ergebnisse 5 und 6 zählen natürlich als Erfolg und sagen, wie viele es sind.
Ja, ich habe einen Erfolg.
Ich auch.
Okay.
Ich habe 2 Erfolge. Amen.
Also du kannst aus diesen Mustern eine Reihe okkulter Symbole erkennen, die allesamt mittelalterlich und aus Alchemie irgendwie zugeordnet werden können. Die scheinen ausschließlich um Blut zu gehen, um den Lebenssaft der Menschen und stellen verschiedene ineinandergreifende Teile, die wohl zu einem großen Ritual gehören, dar. Es geht um Rache und Wiederkehr. Das kannst du daraus irgendwie erlesen. Sieht nicht so gut aus, findest du.
Werbung. Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
Umdrehen, habe ich gesagt.
Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
Schnell, Niki, schnapp dir die Pistole.
Ihr Bastard.
Was machen wir jetzt mit ihr?
Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Alten. So, die werden wir los.
Ich verfluche euch, ihr Bastarde. Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Aber vorher werdet dir tausend schreckliche Tode sterben.
Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Sieht ja genauso spießig aus wie das erste Haus.
So, das ist das zweite Haus. Also, ihr dürft jetzt wieder mal würfeln und zwar auf Geist und Nachforschung und dann könnt ihr mal gucken, wie viel.
Nur zwei.
Wie viel Würfel, wie viel Erfolge ihr habt?
Nix.
Ich würde gerne mein Spurensicherungsset benutzen. Ich habe eine Spurensicherungsausrüstung.
Ja.
Da kann ich beim polizeilichen Sichern von Spuren, Geist und Nachforschung plus eins einsetzen.
Ja.
Dann mach den schon mal.
Würde ich gerne machen.
Ja, mach mal.
Geist und Nachforschung. Ich würde auch mal was machen. Ich gucke das hier auch mal einfach mal aus.
Oh, drei, vier Erfolge.
Vier Erfolge, okay. Das ist ja schon mal viel.
Wow, vier Erfolge.
Harry guckt sich das an. Was ihm natürlich sofort auffällt, ist, dass auch hier in das Haus nicht eingebrochen wurde. Aber das Schlafzimmerfenster ist auch hier gekippt, als einziges von den Fenstern.
Aha.
Da kann doch kein Mensch durch.
Und auch an der Wand von dem Fenster ist diese Schmierereien. Da ist keine Lampe. Doch, da ist eine Lampe draußen. Da ist eine Laterne. Da steht eine Straßenlaterne vor dem Fenster. Auf jeden Fall auch hier, wenn ihr das guckt, das sieht alles sehr ordentlich, sehr sauber aus in dem Haus drin. Auch hier keine Kampfspuren.
Da
keine
bestimmt Jungfrauen.
Keine Kampfspuren, kein durchwühltes Bett, auch hier keine Blutspuren, auch die Zeichen, die da draußen sind, die sind auch sehr wahrscheinlich, wie der gesagt hat, mit dem Blut der Opfer gemacht worden, aber so wenig, dass sie nicht daran sterben. Und und Harry guckt jetzt nochmal ganz genau und sieht plötzlich unter dem Bett was Besonderes.
Okay, kannst du uns mal für so eine Herausforderung ein Beispiel geben? Wenn ich als Spielleiter zum Beispiel sage, okay, ihr steht vor einer verschlossenen Tür und du willst mit einem Dietrich-Set die Türe aufmachen. Wie gehst du da vor?
Genau, dann schaue ich in meine Geisterjägerakte und in der Regel ist für diese Aktion dann Geist plus Technik interessant. Dann schaue ich nach, was ich für Werte habe. Und vielleicht habe ich als Geisterjäger sogar noch so ein Pickset, das mir Vorteile verschafft, wie zum Beispiel einen weiteren Würfel. Und dann kann ich mit diesen Werten halt die Anzahl der Würfel würfeln und mich daran versuchen. Und bei solchen Herausforderungen gibt es die Möglichkeit auf weitere Versuche. Wenn ich das beim ersten Mal nicht geschafft habe, kann ich mich auch ein zweites Mal daran versuchen. Und da ist halt natürlich die Sache, beim zweiten Versuch gibt es einen Malus von minus 1, das heißt ein Würfel weniger. So, nächster Versuch ist dann minus 2 Würfel. Da kommen dann wiederum die Schicksalspunkte zum Beispiel zum Einsatz, wo ich sagen kann, ich setze einen Schicksalspunkt, kaufe mir dafür 2 neue Würfel. So, dann kann man das schaffen.
Genau, und in dem Abenteuer oder ich als Spielleiter lege halt fest, wie schwer das Schloss zu knacken ist. Wenn es ein ganz einfaches Schloss ist, kann ich sagen, da reichen 2 Erfolge. Wenn es aber ein sehr kompliziertes wäre, müssten da 3 oder 4 Erfolge hin. Das macht dann die Schwierigkeit aus, die ihr dann bestehen müsst dadurch. Ja.
Richtig, genau. Und natürlich gibt es da immer klare Vorgaben durch die Abenteuerbücher. Aber trotzdem kann der Spieler der da frei sein und wenn er sieht, hey, die ganzen Spieler hier, die haben ja den ganzen Abend nur Glück und da will ich den jetzt mal einen reinwürgen und setze ihn mal ein bisschen höher. Außerdem haben alle so viele Schicksalspunkte noch, den will ich mal einen abknüpfen. Das ist dann alles Ermessenssache vom Spielleiter. Da kann der dann so ein bisschen hindrehen auch.
Da kann er mal so ein bisschen die böse Seite raushängen lassen.
Naja, ja, genau, das soll ja spannender machen. Das soll ja auch nicht zu einfach sein. Genau, das soll ja Spaß machen, spannend sein. Und wenn jeder Würfelwurf gleich funktioniert und klappt und man immer alle Türen sofort aufkriegt, dann ist das ja langweilig. Also ein bisschen Spaß genau. muss da sein. Da muss der Spielleiter ein Gefühl für entwickeln dann.
Genau. Kämpfe sind ja auch Herausforderungen, und zwar besondere. Und denen müssen sich die Helden und die Geisterjäger immer wieder stellen. John und seine Freunde haben Kämpfe. Und unsere Geisterjäger, zum Beispiel, wenn die einem Zombie gegenüberstehen, die Herausforderungen sind ein bisschen anders, aber die sind genauso aufgebaut. Kannst du da mal irgendwie so erklären, wie so eine Kampfrunde abläuft?
Also von Anfang an, ja, kann ich machen. Also als erstes muss man sehen, wer ist überhaupt der Startspieler? Also welcher Spieler ist gerade an der Reihe und darf anfangen?
Also Kämpfe werden immer in Runden, glaube ich, abgehandelt. Ne? Das heißt immer so eine Kampfrunde, weiß ich genau, wie das. Ja, genau. Das heißt, ein Startspieler wird festgelegt, okay.
Genau, richtig. Dann kann er den sogenannten Okkultwert der Kreatur herausfinden. Und wenn die Geisterjäger zum Beispiel wissen, dass das ein Zombie ist, dann kann man sich natürlich denken, wie man den Gegner in die Knie zwingt. So, wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist das ein bisschen schwierig, einfach irgendwie auf gut Glück anzugreifen. So, wenn man die Herausforderung besteht auf den Okkultwert und den von dem Gegner ermittelt, dann wird das über ihn nämlich alles offengelegt. So, und dann weiß der Geisterjäger, welche Waffen, welche Fähigkeiten er einsetzen kann, um den zu schaden.
Das heißt, ich als Spielleiter lege dann den Spielern die Karte des Gegners vor. Es gibt Karten, da können wir gleich nochmal drüber reden. Und da stehen dann die Werte drauf, wie die angegriffen werden können, gegen was sie verletzbar sind und wie die getötet werden. Das ist natürlich dann einfacher, aber genau, das ist so.
Richtig, aber das erhöht halt die Chance und genau. Ja, das ist eine nette Sache. So, und dann wird je nach Situation halt angegriffen. Entweder tut das der Gegner oder auch der Geisterjäger. Meistens aber meine ich vom Geisterjäger. Meistens hat der Geisterjäger zuerst die Chance.
Dann genau, die Geisterjäger fangen an, wobei wir hier auch immer unterscheiden, nicht wie in einem Fantasy-Abenteuer. Das heißt, ihr als Charaktere würfelt, um anzugreifen. Und beim Fantasy ist so, ich als Spielleiter würfel für meine Gegner. Das ist hier nicht so. Das heißt, hier würfeln immer die Spieler, die Charaktere, und zwar für den Angriff gegen den Gegner. Und für die Verteidigung gegen den Gegner. Das heißt, ich als Spielleiter würfel eigentlich gar nicht in einem Kampf.
Nee, genau, weil die Werte sind ja alle schon vorgegeben, die sind festgelegt. Ja, dann geht das weiter und ergibt sich natürlich wieder je nach Situation, ob es sich direkt um einen Nahkampf handelt oder erst um einen Fernkampf. Und dann ist der Blick in die Geisterjägerakte wichtig, um einen bestmöglichen Angriff auszuführen. So. Und ist der Geisterjäger an der Reihe, dann kann er in dem Moment halt genau eine Handlung durchführen. Dann ist der nächste Spieler dran. So. Die Handlung, also in dem Fall der Angriff, besteht also daraus, sich seine Werte aus der Akte zusammenzurechnen, um die Anzahl der Würfel zu ermitteln. Mit dem Würfelwurf muss man den Verteidigungswert des Gegners erreichen oder halt überschreiten. So, und der Verteidigungswert, der steht bei den Daten des Monsters. Eben schon gesagt, auf der Karte in der Regel.
Und wenn man das nicht schafft, dann verliert man leider einen Ausdauerpunkt.
Genau, erstmal wird das Ergebnis dem Spielleiter entgegengeschleudert und der vergleicht dann. Er schaut dann auf die Karte und wenn der Anzahl der 5 und 6 reicht, dann fügt er dem Zombie Schaden zu. Ob der also so einen Angriff verkraften kann, das steht dann ja auch in seinen Daten. Zum Beispiel... Genau. Dreimal. Aber naja, wie gesagt, das sind ja Runden und der Gegner greift auch irgendwann mal an. Und dann muss sich der Geisterjäger verteidigen, entsprechend mit seinen Werten an Schutz. Und hier ebenfalls würfelt der Geisterjäger schlecht, kann ihm ein Schadenspunkt von der Ausdauer abgezogen werden.
Ja. Ja, auch wir haben in unserem Testrollenspiel, unserem A-Rollenspielabend viele Kämpfe gemacht. Da können wir nochmal reinhören, was wir da gemacht haben. Hören wir uns mal so eine Kampfrunde an. Mal schauen, was wir da zusammengestellt haben. Dann werden die Gestalten die Kutten, die Kapuzen zurückwerfen und du siehst in bleiche Gesichter mit spitzen Zähnen.
Oh.
Das sind wohl 6 Vampire.
Oh.
Okay, dann bist du auch sozusagen der Startspieler. Ich würde jetzt mit dir anfangen. Du darfst jetzt die erste Aktion machen.
Ich wollte wissen, wie der Okkult wird. Muss ich den nicht auch wissen? Auf was
ja, ihr könnt, genau, ihr könnt, jetzt, auf See, wo ist es denn, auf Geist und Okkultismus würfeln. Und dann kann ich euch was über die Wesen sagen, wenn ihr den überschreitet.
Ich würfel einmal.
Geist, Okkultismus. Ja, ist das.
Ich habe drei Punkte, drei Treffer.
Ja, okay. Du hast jetzt zwei Sachen freigeschaltet. Einmal darfst du die Vasallen vom Lord Dreadmoor, die Werte darfst du sehen. Die sind gegen geweiht, magisch. Also Silber ist, du musst geweiht oder magisch haben. Ne?
Ja, ja, okay. Ja, dann hau ich zu. Ja. Ich such mal einen, der am nächsten dran ist. Ich mache einen Überraschungsangriff.
Also, wir machen jetzt die Reihenfolge.
Also ich habe 6 Würfel, weil ich habe Körper 3. Nahkampf habe ich 1. Dann habe ich einen Silberdolch, der hat Silber plus 2. Das sind 6 Würfel.
Ja.
Das kann nicht angehen, ey. Ich habe nur einen Treffer, ey.
Ja, der hat eine Verteidigung von 2, wie du siehst. Das heißt, du hast keinen Schadenspunkt gemacht, ne?
Wie viel kann ich jetzt würfeln?
Du würfelst jetzt mit der Beretta auf Geist, Fernkampf plus 2. Also mit 5 Würfeln.
Fünf. Ich muss dabei sein, liebe Leute.
So, 5 Würfel. Und du musst mindestens 2 Stück haben.
Ja. Ich habe jetzt
einer auch falsch gewürfelt vorhin. Okay,
nicht getroffen. Jetzt kommt die dritte Runde. Das heißt, der Startspieler geht einen weiter. Das würde ich sagen, der Thomas fängt jetzt an. Ist er macht dann weiter.
Ja, okay. Dann würfel ich jetzt richtig, weil die Pistole hat ja auch Geist plus Fernkampf. Und dann plus 2 auf Silber. Das sind dann 6 Würfel. Ja, hat bei mir auch nichts gebracht.
Ist auch schon mal mehr.
Oh. 1, 2, 3. Der muss ja wohl mal
treffen. 3 reichen. Guck mal, du hast 3 getroffen. Das heißt, er hat einen Ausdauerpunkt weniger. Ne?
Lange durch.
Ich nehme hier wieder meinen Fernkampf. Das heißt, ich habe wieder
Geist.
3 plus 2, wieder 5 Würfel.
Genau, 5 Würfel und versuchst mindestens 2 Erfolge zu machen, um deinem einen Schadenspunkt. Die brauchen 3 Stück.
Theoretisch.
Genau.
Möchte ich gerne.
Einer.
Das gibt's doch nicht.
Ja. Dann darf jetzt noch der Markus, bitte.
Dann balle ich den jetzt mal eine.
Ja.
Oh, wieder nur eine, ey. Ich schmeiß die Würfel gleich in den Müll. Schicksalspunkt. Noch ein. Malus weniger. Hat er noch eine Chance? Kann er nochmal hauen?
Mit Schicksalspunkt. Wenn du noch einen Schicksalspunkt hast, darfst du nochmal machen. Das darfst du mit jedem Angriff, mit jeder Herausforderung, ja?
Ja, ein Malus und 2 dazu. Ja. Also mit 5 Würfeln.
Nee, 2 zusätzlich. Nur 2 dazu.
Ja, 2 zusätzlich.
Ja, zu dem einen darfst du nochmal einfach 2 würfeln und dann nochmal gucken, ob du noch einen Erfolg kriegst.
Hat mir gerade nichts gebracht.
Ach, ein. Das gibt's nicht.
Ja, wenn du noch einen jetzt. Wenn du jetzt noch einen gewürfelt hast, hast du 2. Der erste zählt ja auch.
Ach ja, stimmt.
Der erste zählt, du würfelst mit 2 nach, du hast 2 Erfolge, damit hast du dem einen Schadenspunkt gemacht. Ja. Juhu. Du hast den verletzt. Ihr müsst immer 2 Schadenspunkte machen, um dem einen Ausdauer abzuziehen. Ja, es gibt ja mehrere Bücher. Es gibt das Abenteuerregelbuch. Dann gibt es 3 weitere Bücher. Die unterscheiden sich ja nicht nur in den Abenteuern. Die auf 10 Abenteuern, hast du eben gesagt. Das ist die Herold-Saga. Die 10 Abenteuer, wo du dich zusammensetzen. Sondern es gibt auch Anpassungen, Erweiterungen zu Regeln. Warum wurde das gemacht? Weißt du das? Und was ist da gemacht worden? Hast du da ein paar Beispiele, was dann nach den ersten Abenteuern, zweite, dritte, auf die Spieler zukommt?
Also das entwickelt sich klar weiter. Es ändert sich, das Spiel ändert sich ein wenig und wird zum Teil komplexer und herausfordernder. Es wächst richtig. Neue Regeln kommen dazu, neue Waffen und dadurch wird es auch nicht langweilig, sondern bleibt irgendwie immer interessant. Da wurden zum Beispiel teilweise Dinge angepasst, die am Anfang noch nicht ganz klar waren oder im späteren Verlauf aus der Praxis heraus dann irgendwie sinnvoller erschienen. Im zweiten Buch zum Beispiel kommt, fällt mir gerade ein, eine Art Zeitfaktor hinzu, bei dem bestimmte Handlungen der Geistjäger Zeit in Anspruch nimmt und die sich dann entsprechend auswirken können.
Ja, so, dann haben wir jetzt also den Geisterjäger erschaffen. Wir haben uns so ein bisschen die Grundregeln erarbeitet und wissen jetzt auch schon, wie man spielen kann. Jetzt geht's so ans Spiel.
Hier ist natürlich wieder der Spielleiter gefragt, der die Geisterjäger gut und spannend immer durch das Abenteuer bringt. Ulysses hat aber mit den Büchern auch noch jede Menge Zubehör geschaffen und damit zur Spielatmosphäre beigetragen, was das Leiten und Spielen selber angeht und angenehmer und einfacher machen kann. Kannst du uns mal einen allgemeinen Einblick in so ein Buch, in so einen Buchaufbau geben?
Ja, also die Bücher, die sind absolut gelungen, meiner Meinung nach. Der Aufbau ist ziemlich sinnvoll gestaltet, alles wird ziemlich gut erklärt. Überall gibt es Beispiele, das ist ziemlich hilfreich, gerade auch für Anfänger. Und das Regelwerk, das ist nicht überdimensioniert komplex und passt sich ziemlich gut an diesen, an den Background Geisterjäger John Sinclair an. Also es hat halt Horrorelemente, Gruseltouch und es ist nicht zu schwer. Also wenn man jetzt aber, wenn einer das komplett neu erlernt oder noch nie ein Rollenspiel gespielt hat, dann muss man sich schon mal ein bisschen da reinfuchsen.
Das ist aber überall so. Ich meine, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, schon mal in einem anderen Fantasy-Rollenspiel und wichtig ist vielleicht auch John Sinclair als Hintergrund, wenn man die Serie liest, dann kommt man eigentlich schnell da rein. Ich glaube, da helfen die Bücher gut. Ne? Ja.
Richtig.
Im ersten Buch, da hattest du eben auch schon mal angesprochen, gibt es ein Abenteuer, das Horrordorf. Das gibt es da als Solo-Abenteuer, das heißt, das kann man alleine spielen und das gibt als Gruppenabenteuer, ist dasselbe. Was ist davon der Vorteil?
Also das ist definitiv für Neulinge in diesem Gebiet eine richtig gute Hilfe. Das ist, also gerade dieser Solo-Part ist interessant, um den Spielleiter einen Einblick in das Abenteuer zu zeigen.
Ja, ich hatte auch anfangs von viel Zubehör. Wir haben schon über Würfel gesprochen, die man haben sollte, aber auch gerade bei Ulysses oder bei Bastei oder wo auch immer gibt es mehr Zubehör, zum Beispiel diese schwarzen Würfel mit dem Sinclair-Aufdruck bei geisterjäger.de gibt es die auch zu kaufen. Das ist ein nettes Gadget, was dazu geht, aber da gibt es ja auch noch mehr.
Es gibt noch diese Chips zum Beispiel, die man einsetzen kann als Schicksalspunkte oder den Meisterschirm. Das ist das, also diesen Spielleiterschirm, wo alle wichtigen Infos und die ganzen Karten von allem, also diese ganzen Karten, die gibt es auch als Set zu kaufen. Ja, also im Spielleiterschirm stehen die ganzen wichtigen Infos, den kann sich der Spielleiter vor sich hinstellen. Dann gibt es die ganzen Karten für die Geisterjäger mit ihren Fähigkeiten und aber auch von den ganzen Monstern halt mit ihren ganzen Werten.
So, das heißt also, Waffen, so eine Art Spielkarten, die man sich da hinlegt visuell, dass man die nicht nur auf seinem Geisterjägerakte aufgeschrieben hat, zum Beispiel die Bretter, sondern man hat eine Karte, da steht Bretter drauf, da ist ein Bild gemalt, hatte ich schon eben gesagt, von dem Künstler, der halt das ganze Abenteuerspiel durchgemalt hat und dem die Gleichheit und das gleiche Gesicht gegeben hat, sieht gut aus. Und die Werte stehen da drauf, das macht das auch nochmal interessant. Die Chips, die du erwähnt hast, das sind auch gelb-schwarze Chips und da ist auch ein John-Sinclair-Aufdruck drauf. Die Bücher, hatten wir auch schon mal gesagt, die gibt es nicht mehr offiziell zu kaufen.
Genau, also die gibt es, ja, offiziell gibt es die nicht mehr zu kaufen. Die kriegt man nur noch so irgendwie. Ich erinnere mich da an die erste Convention von 2016, da hatten die eine Ecke in dem kleinen Verkaufsshop, da haben sie die Abenteuersachen noch irgendwie verkauft. Aber ansonsten müsste man sich im Internet umgucken, wo man das beziehen kann.
Oder mal rumfragen in den Foren, John Sinclair-Fans, da gibt es ja bestimmt welche, die das vielleicht auch haben, wo man spielen kann. Eigentlich schade, dass es nicht mehr weitergeführt wird. Also,
ja, aber das Spiel ist ja frei. Man kann sich ja selbst was zusammenspinnen und was entwickeln. Also da ist dann die Fangemeinde wieder gefragt. Und da könnte man ja eigene Abenteuer ausbauen und spielen. Das ist ja frei. Das Grundregelwerk steht ja, das kann man übernehmen. Und da muss man sich nur eine Geschichte ausdenken und das so ein bisschen hübsch ausschmücken alles. Das kriegt man hin.
Genau, im Abenteuerbuch stehen auch sehr viele Gegner drin. Das heißt, die kann man immer wieder verwenden, die kann man nehmen, da stehen Werte. Dann bleibt dem Spielleiter die Aufgabe, nur noch da sich ein schönes Abenteuer auszudenken. Ich weiß auch gar nicht, wie man jetzt die Leute heutzutage einbinden kann. Ich weiß nicht, ob es Interesse gibt. Hast du schon mal Anfragen über den offenen John Sinclair Fanclub bekommen? Über das Abenteuerspiel gibt es welche, die spielen wollen? Weißt du da irgendwas?
Also ich höre ab und zu immer mal von Gruppen, die schon spielen. So. Ich habe selbst so eine kleine Runde von bis zu 10 Leuten, mit denen wir das immer mal so, also nicht mit der kompletten Masse spielen, aber in diesem Raum ungefähr spielt sich das dann ab. Also aber wenn Leute spielen wollen, dann kann man das ja sicherlich irgendwie verbinden. Und wenn Interesse besteht oder da Fragen auftauchen irgendwie, dann würde ich einfach mal mich mit dem Fanclub hergeben dafür und den Kontakt anbieten.
Die können sich dann an dich wenden und an den Fanclub, die können dir schreiben.
Genau, die können gerne mal schreiben, wenn da irgendwie Interesse besteht oder ja, Fragen auftauchen oder so, was man spielen will, dann.
Sag nochmal die E-Mail-Adresse, wo die sich hinwenden können.
info@ojsfc.de.
Super. Ja, das war's eigentlich von mir. Das war jetzt einfach mal so ein Überblick, den wir ja jetzt schon sehr ausführlich gemacht haben, fand ich, aber der auch sehr interessant war. Vielleicht finden sich ja einige. Ich mag das Abenteuerspiel. Ich spiele schon seit 30 Jahren Rollenspiele. Freue mich immer zu spielen. Ja. Und hoffe, dass da draußen an den Lautsprechern noch mehrere gibt, die das interessant finden, wo man sich austauschen kann. Vielleicht die eine oder andere Runde mal spielen kann. Mal schauen. Dann danke ich dir recht herzlich, Thomas, für das Interview, für die Zusammenfassung. Und bleib gesund und wir hören und sehen uns. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Bis bald dann.
Ich danke dir. Jo, danke. Jo, tschüss.
Auf der Homepage des offenen John Sinclair Fanclubs www.ojsfc.de findet ihr einige Bilder zu dem eben geführten Interview. Vielen Dank nochmals dafür, Thomas. Hier jetzt ein paar Kurzinfos aus der Welt von John Sinclair. Auf der Merchandise-Seite www.dergeisterjäger.de gibt es seit Ende April den Schlüsselanhänger aus Silikon in Form einer Kassette zum legendären Hörspiel 108 Dr. Tods Rache. Fast zeitgleich legt der Shop zu jeder neuen Bestellung ein Newspaper bei. Dieses Newspaper informiert dich über Neuigkeiten rund um die Sammelfiguren. Hier erfahren wir, dass Asmodina voraussichtlich im Juni 2021 erscheinen wird. Außerdem ist Vampiro del Mar und der Januskopf zu sehen. Zu diesen beiden gibt es noch kein Erscheinungsdatum. Weitere Ideen, wie zum Beispiel Tassen mit Ausschnitten aus dem Hexeküssen-Comic oder Stofftaschen mit verschiedenen John Sinclair-Aufdrucken, wie das Kreuz mit der Formel, sind in Planung. Schaut doch immer wieder mal auf die Seite www.dergeisterjäger.de und haltet euch auf dem neuesten Stand. Der offene John Sinclair Fanclub arbeitet mit Hochdruck an seinem dritten Magazin. Wer Interesse an regelmäßigen Neuigkeiten hat, schaut doch einfach mal bei ihnen auf die Homepage www.ojsfc.de. Sicher habt ihr schon von der geplanten Animationsserie zu Johnny Sinclair gehört. Hier gibt es auf www.youngfilms.de seit März einen ersten Teaser. Schaut doch einfach mal rein. Das Gruseldinner zu John Sinclair ist wegen Corona leider wieder verschoben worden. Voraussichtlich findet es wieder ab November diesen Jahres statt. Schaut da einfach mal auf www.gruseldinner.de nach den aktuellen Terminen. Kommen wir nun zu der Romanvorschau für die nächsten Wochen. Am 18.05.2021 erscheint John Sinclair Band 2236, Mein Freund der Totenengel von Jason Dark. Hier bekommt es John mit tödlichen Schatten zu tun, die Jagd auf Menschen machen, und er hat einen mächtigen Helfer an der Seite, den Engel der Toten. Am 25.05.2021 erscheint John Sinclair Band 2237, Das Vampiramulett von Raphael Marques. In diesem Roman erfährt man mehr über Raag und was er vorhat. Am 1.6.2021 erscheint John Sinclair Band 2238, Harlekin des Hasses von Ian Rolf Hill. Am 8.6.2021 erscheint John Sinclair Band 2239, Das satanische Wunschkonzert von Jason Dark. Am 15.06.2021 erscheint John Sinclair Band 2240, Der dämonische Hutmacher von Michael Schauer. Dieser Gastroman spielt in der Zeit, in der das legendäre Pferderennen in Ascot stattfindet. Hier gibt es eine Anmerkung von der Romanheftlektorin Britta Künkel. Zurzeit werden keine Gastromane und keine Bewerbungen mehr für John Sinclair angenommen. Die Romane, die aktuell und in den nächsten Monaten erscheinen, liegen hier teilweise schon seit Jahren und es ist im Moment einfach zu viel. Am 22.06.2021 erscheint John Sinclair Band 2241, Eishauch des Teufels von Raphael Marques. Außerdem erscheint mit Band 2242 am 29.06. 200 Seelen für Asmodis der zweite Sinclair von Marlene Klein. Wer mehr von ihr lesen möchte, sollte sich unbedingt ihren Die Erben des Eiswolfs Zweiteiler im Gespensterkrimi besorgen. Teil 1, Die Bestie in dir, erscheint am 1. Juni. Teil 2, Nach der Entscheidung am 15. Juni. Britta Künkel hat das Lektorieren sehr viel Spaß gemacht und die Romane sind richtig gut, sagt sie. Sie ist sich sicher, dass man von Marlene Klein in Zukunft noch mehr lesen wird und der Zweiteiler lohnt sich auf jeden Fall. Ein ganz besonderer Roman ist auch John Sinclair Band 2243, Jenseits der Qual von Ian Rolf Hill. Er erscheint am 6.7.2021. Die Idee zu dem Roman ist aus einer Diskussion zwischen Amy Syed und Hannes Bender entstanden. Als die beiden feststellten, dass sie eine Leidenschaft für David Bowie verbindet, kam es zu der Idee, mal einen John Sinclair zu schreiben, in dem der Geist von Bowie John hilft, einen Fall zu lösen. Ian Rolf Hill hat Amy dann direkt in den Roman hineingeschrieben und das passende Cover dazu liefert Timo Würz. Das Bild ist genial und gehört zu meinen absoluten Lieblingscovern. So Romanheftlektorin Britta Künkel. Da sind wir auch schon wieder am Ende meines Podcasts angelangt. Ich hoffe, es waren einige interessante Informationen für euch dabei und es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Schreibt mir doch einfach eure Meinung. Ich bin sehr gespannt. In diesem Sinne, gruselige Grüße, euer Alexander Weisheit.
Der John Sinclair Fan Podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.